Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur vierten Folge des Open Science in Aktion Podcasts, dem Podcast rund um Aktivitäten zu offener Wissenschaft in Österreich. Open Science in Aktion ist ein Projekt von Open Science ASAP und wird unterstützt von der ÖH Uni Graz. Mein Name ist Marc Pietkiewicz und ich begleite euch wie gewohnt durch die An- und Abmoderation. In dieser Folge geht es um das Thema Open Access. Stefan spricht mit Guido Blechel, Juan Correis und Paolo Budroni von der Uni Wien. Ihr hört, was Open Access ist, welche gesellschaftlichen Implikationen diese Art der wissenschaftlichen Veröffentlichung hat und welche konkreten Projekte es dazu an der Uni Wien gibt. Noch ein kurzer Hinweis. Das Interview ist dieses Mal etwas länger geworden und dauert knapp 80 Minuten. Aufgezeichnet wurde diese Folge bereits am 10. Dezember 2013 und ich wünsche euch jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns am Ende dieses Podcasts nochmal.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Stefan Kasperger und ich sitze hier an der Universität Wien auf der Zentralbibliothek des Physikinstitutes, zusammen mit Guido Blechel, dem Leiter der OpenAccess-Arbeitsgruppe, Juan Guariz, der sich mit Bibliometrie beschäftigt, und Paolo Budroni, der das FAIDRA-Projekt leitet und umsetzt. Bevor wir ein bisschen in die Thematik reingehen, OpenAccess, Open Science, auch im größeren Sinne, vielleicht stellt ihr euch ganz kurz vor, was ihr hier macht und welchen wissenschaftlichen Hintergrund ihr auch habt.
Ja, mein Name ist Guido Blechel, schönen guten Tag. Ich habe technische Physik studiert, arbeite aber seit rund 20 Jahren im Bibliothekswesen. Seit 2009 bin ich für den Bereich Open Access an der Universitätsbibliothek Wien zuständig. Und ich leite jetzt auch das Open Access Office an der Universität Wien. Das ist eben eine Servicestelle, die wir für die Wissenschaftler eingerichtet haben, damit sie einen Ansprechpartner für den Bereich Open Access haben.
Ich bin Paolo Budroni, bin seit 91 auf der Uni Wien, habe in den 90er Jahren den Aufbau der ersten Forschungsdokumentation hier an der Universität geleitet und bin seit 2005 an der Universitätsbibliothek tätig. Derzeit leite ich das Projekt FAIDRA. FAIDRA ist das Repository, wo sämtliche Digitalisate der Universität Wien in Zukunft organisiert, verwaltet, gemanagt werden sollten.
Gut, mein Name ist Juan Correis. Ich bin in Spanien geboren, aber schon seit 40 Jahren in Österreich. Ich habe Physik auch studiert, also habe Doktorat in Physik und beschäftige mich im Bibliothekar auch seit mehr als 30 Jahren. Ich habe früher geleitet die Informationsabteilung und die Dokumentlieferdienste der Bibliothek, wo wir haben Subito entwickelt, sogar mit dem Kollegen Blechel zusammen. Und seit 2008 leite ich die neue Abteilung für bibliometrische Services der Universität Wien. Mit Bibliometrie beschäftige ich mich seit fast Anfang der 90er Jahren und wir sind auch Gründer der European Summer School for Scientometrics, die jedes Jahr wo wir jedes Jahr versuchen, das notwendige Instrument für richtige und gute bibliometrische Analyse zu machen, zu vermitteln, ne? Die Kenntnis.
Also ein ziemlich breit gespannte Aktivitäten zu den einzelnen Projekten und ein bisschen Vertiefung zu den Aktivitäten kommen wir später noch. Ich möchte zu Beginn einfach mal kurz also für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen einmal eine ganz einfache Erklärung, was ist Open Access, weil insbesondere das Problem ja besteht, dass Open Access im deutschsprachigen Raum anders begriffen wird, als jetzt zum Beispiel im angelsächsischen Raum.
Ja, also von der allgemeinen Definition her bezeichnet man mit Open Access den freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und wissenschaftlichen Materialien. In erster Linie sind damit gemeint die wissenschaftlichen Artikel, die in den rund 30.000 Journals veröffentlicht werden. Die Definition hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Heute wird mit Open Access immer auch gemeint, dass man diese Artikel zumindest weiter verbreiten kann, dass man sie verändern kann, zum Beispiel übersetzen und ähnliches. Und in der Anfangszeit waren es vor allem wirklich wissenschaftliche Artikel. Heute spielt der Bereich der Bücher immer eine immer größere Rolle. Und im Begriff enthalten sind auch Forschungsdaten. Also auch auf die Forschungsdaten bezieht sich der Begriff Open Access.
Mhm. Ja, dann kommt ja eh die logische Frage, warum Open Access? Warum ist Open Access besser, wie es aktuell läuft, beziehungsweise was läuft vielleicht jetzt gerade nicht ideal ab?
Ja, Open Access ist die zeitgemäße Form des Publizierens im 21. Jahrhundert. Gegenüber anderen Möglichkeiten bietet es eben gewaltige Vorteile für die Forschungscommunities, für den einzelnen Forscher und auch für die Öffentlichkeit. Die Forschungscommunities haben mit Open Access die Möglichkeit, wirklich schnell und sofort auf die Ergebnisse ihrer Forschungsgruppen zuzugreifen und diese Ergebnisse aufzugreifen und sofort weiter zu verarbeiten. Als einzelner Forscher hat man den Vorteil, dass seine eigene Forschung sichtbar wird nach außen für die anderen Forscher, dass sich die eigenen Arbeiten schnell im Internet verbreiten und maximale Sichtbarkeit bedeutet auch, dass letztlich die Zitationen zu den eigenen Arbeiten steigen und dass die eigene Wissenschaftskarriere dadurch angekurbelt wird. Und auch für die Öffentlichkeit ist es ein gewaltiger Gewinn, weil sie erstmals die Möglichkeit hat, mit Open Access wirklich auf die wissenschaftlichen Publikationen zuzugreifen. Also das spielt sowohl für spezifische Berufsgruppen eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel praktische Ärzte, die sich so die neuesten Studien anschauen können, oder auch für Wissenschaftsjournalisten. Aber es bietet einfach auch den interessierten Mann oder Frau von der Straße die Möglichkeit, sich über die neueste Forschung zu informieren. Also es ist für alle, glaube ich, ein großer Nutzen. So.
Man könnte vielleicht sagen, dass der Anfang von Open Access ist eine Reaktion auf die hohen Preise und die nicht breite Availability oder Verfügbarkeit der Dokumente. Im Prinzip die Forschung wird mit öffentlichen Mitteln bezahlt und wir meinen, dass das sollte auch öffentlich sein. Und das ist der Grundgedanke von Open Access und was macht Open Access, gibt es einen besonderen Wert schon. Dass nicht nur die Reichen, die Länder, die können reich, sehr teure Subskriptionen zahlen, haben Zugriff zu den Dokumenten, sondern man kann auch, alle Leute hätten diesen Zugriff zu den Output, no, die dann brauchen. Also das ist ein, und man sollte es auch verstehen, die wirtschaftliche Komponente auch, in dem Sinn, dass heute die Verfügbarkeit der Information gibt, einen Sprung in der Forschung und einen Sprung in alle Sachen, also Vorsprung zu haben und wenn man natürlich nicht das Geld hat, um alle Journals zu kaufen, dann natürlich diese Institutionen werden benachteiligt. Heute ist Science hochkompetitiv und die Information muss sehr rasch und sehr schnell kommen und Open Access würde das diese Ziele sehr leicht erfüllen.
Man muss vielleicht auch wissen, damit man Open Access wirklich versteht, wie es derzeit aussieht. Also wir leben noch großteils in einer Closed Access Welt. Das heißt, Zugriff auf das wissenschaftliche Wissen haben nur letztlich jene akademischen Einrichtungen, die Lizenzgebühren an die Verlage bezahlen, um diesen Zugriff sich zu erkaufen. Und diese Lizenzgebühren, die sind doch sehr hoch, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich betragen die Preise für Zeitschriftenabos in vielen Fällen doch so 10.000 bis 20.000 Euro für ein Jahresabo. Und das summiert sich natürlich für eine Universität. Und letztlich hat man sozusagen für viel Geld, kauft man sich einen geschlossenen Zugriff. Und das gilt es abzustellen, ja.
Ich glaube, man sollte auch beachten, dass die wirtschaftlichen Interessen der Akteuren sehr groß sind. Ja. Stimmt, dass ein paar zigtausend Euro für eine Lizenz erforderlich sind? Ja. Wenn man jedoch weiß, dass einer der größten Verlage, die in diesem Bereich tätig sind, im Jahr 2011 1,2 Milliarden Euro Umsatz hatte, dann wissen wir auch, welche Interessen hier tangiert werden, sobald man den freien Zugang fordert.
Ja, also das wäre jetzt sozusagen die aktuelle Publikationslandschaft so zusammengefasst. öffentlich finanzierte Wissenschaft wird an Verlagen gegeben, die verkaufen es an die Bibliothek wieder retour und machen relativ guten Gewinn damit, weil sie eine gewisse Monopolstellung oder Vorteilstellung haben, weil Wissenschaftlerinnen brauchen halt Zugang zu wissenschaftlicher Literatur. Wie wäre dann der Open Access Weg dem entgegengestellt? Was wird sich da konkret dran ändern und wo würde eingehakt werden beim aktuellen Publikationsmodell? Oder wäre es wirklich was komplett Neues?
Es ist in Wirklichkeit nicht so leicht, die traditionellen Publikationsstrukturen zu ändern. Das heißt, Open Access wird nicht von heute auf morgen passieren, sondern wir befinden uns gerade in einer Übergangsphase von dieser Subskriptionswelt in eine Open Access Welt. Grundsätzlich gibt es bei Open Access eben diese zwei Modelle, wie man seine Artikel Open Access anbieten kann. Das eine wäre der grüne Weg. Hier bietet man letztlich eine Kopie seines Artikels in Repositorien, also auf Dokumentenservern im Internet an, hat aber den Nachteil, dass man im Regelfall nicht die Originalarbeit, also das Original-PDF des Verlags verwenden kann, dass es oft Embargo-Zeiten gibt und dass es rechtliche Probleme gibt. Die andere Alternative ist das originäre Open Access Publizieren. Ab Beginn der Nullerjahre haben sich am Markt Open Access Verlage etabliert, zum Beispiel PLOS, die Public Library of Science, oder Biomed Central. Das sind Verlage, die generell ihre Artikel Open Access anbieten und wo jeder sofort darauf Zugriff hat, im Regelfall auch mit offenen Lizenzen, also Creative Commons Lizenzen. Also die erfüllen Open Access am besten. Was man hier als Wissenschaftler auswählt, das entscheiden die Wissenschaftler meist selber. Man muss sagen, viele entscheiden sich noch immer für die traditionellen Subskriptionszeitschriften, weil sie eben eine sehr hohe Reputation haben, weil sie schon viele Jahre am Markt sind und sich so sehr viel Renommee aufgebaut haben. Und deswegen werden die Open Access Journals, von denen es mittlerweile ja 10.000 schon gibt, noch nicht so stark genutzt, aber sie werden immer stärker genutzt und auch die Reputation ist in den letzten Jahren gestiegen.
Ja, was sagt man dann einer jungen Wissenschaftlerin, einem jungen Wissenschaftler, der eben gerade unter diesem Zwang steht, sich eine Reputation aufzubauen? Warum soll sie oder er Open Access publizieren?
Ja, den Jungwissenschaftlern, wenn sie Karriere machen möchten, kann man es nicht unbedingt wirklich empfehlen, zumindest nicht den goldenen Weg, sondern da muss man schon wirklich klar sagen, wenn du Karriere machen willst und weiterkommen willst in der Wissenschaft, dann such dir die Journals, die in deiner Community angesehen sind und die Reputation haben. Du kannst dann immer noch im Rahmen des grünen Wegs, wenn nötig, deinen Artikel Open Access zur Verfügung stellen. Gold Open Access, also weniger renommierte Journals, das können sich vor allem jene Wissenschaftler leisten, die schon Reputation haben und es nicht mehr nötig haben, sich zu beweisen. Ja.
Aber im Prinzip gibt es einen Widerspruch. Es gibt viele Universitäten oder Institutionen, die haben eine sehr gute Open Access Policy, aber normalerweise bei den Bewertungskriterien, es geht immer um Publikationen, zum Beispiel in Journals mit hohen Impact-Faktoren oder andere Sachen. Und beide Sachen sind ein bisschen widersprüchlich manchmal, weil es gibt noch nicht so viele Open-Access-Journals, die auch hohen Impact-Faktor haben und nicht in alle Fachbereiche stehen zur Verfügung. So natürlich der Wissenschaftler immer steht vor einem Dilemma, rein philosophisch oder von der Ethik gesehen, super Open-Access, meine Karriereinteresse sind andere. Und die Universität allein ist nicht maßgeblich, weil man muss denken, heute in Zeit der Mobilität, der Wissenschaftler bleibt nur in einer Institution, er muss sich bewerben irgendwo anderes und dann braucht wieder ein gutes Curriculum vitae haben, wo viele Publikationen in Journals mit hohem Prestige sind und nicht Open Access. Wir haben in dieser Hinsicht auch versucht, dass man solche Kriterien wie Open Access als Bewertungskriterien nimmt in verschiedenen Praktiken oder Exercises, ne, wenn es geht um Qualitätssicherung. Ne? Und das auch, also mir gefällt sehr gut, zum Beispiel, was ich habe immer gesagt, wenn zwei Wissenschaftler gleich gut sind, dann bei wirklich gleiche, der mehr Open Access Publikationen hat, sollte bevorzugt werden. Das war ein bisschen, was wir mit Frauenpolitik früher gemacht haben, die könnten wir schon beginnen, das in Form von Open Access bringen. Also bei gleiche Verdienste sollten die Leute, die Open Access gemacht haben, als Plus, ein Plus bekommen. Und das wäre schon ein Schritt zu zeigen, man sollte auch sich dort bemühen. Aber wie mein Kollege gesagt hat, es ist heute, wir können wirklich nicht heute ein Wissenschaftler sagen, du solltest Open Access, weil es gibt nicht genügende Journals mit hoher Qualität, wo sie können dort publizieren mit einem bestimmten Erfolg.
Ich glaube, einem jungen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin könnte man zuerst einmal raten, sich beraten zu lassen. Ne? Noch bevor man überhaupt anfängt, an einer Forschungsarbeit zu arbeiten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und je nach Disziplin kann man dann auch anders verfahren. Zum Beispiel die Auswahl des richtigen Forschungsprojektes, das hilft schon sehr viel. Viel mehr als eine Publikation in einem Artikel. Ich denke jetzt an die Karriere. Aus dem Bereich ausgeklammert zum Beispiel ist der ganze Komplex Monographien, das im Bereich Open Access erst langsam Fuß fasst. Also wissenschaftlich zu arbeiten und die Outputs dann in Artikels zu messen, ja, ist zwar interessant, aber ein traditionelles Buch von einer Monographie ist auch nicht von der Hand zu werfen. Es gibt, vor kurzem gab es die Ergebnisse einer Umfrage von Taylor und Francis, die auch dort auf dem Website veröffentlicht wurden, wo scheinbar widersprüchliche Fragen gestellt wurden an die einzelnen Wissenschaftler weltweit. Ja. Es stellt sich heraus, dass das Interesse der Wissenschaftswelt und der dort Treibenden für die Publikation im traditionellen Sinne noch immer sehr, sehr groß ist, obwohl sich jeder des Bereiches Open Access sehr bewusst ist. Ja. Demgegenüber stehen die Interessen noch einmal der Verlage, ja. Die versuchen, weil das halt so üblich ist in der Wirtschaftswelt, auch Ideen, sagen wir mal unter Anführungsklammern, zu pervertieren. Das, was Open Access vor 10 Jahren gemeint wurde im Rahmen der unterschiedlichen Deklarationen, ja, wurde dann von den Verlagen jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen pervertiert, indem man zum Beispiel Modelle anbietet wie Premium Open Access, Gratis Open Access, Libre Open Access, neben den berühmten goldenen und grünen Weg. Ja. Das heißt, das ist eine Welt, die sehr stark in Bewegung ist und die Wissenschaftler, die sollten Beratung suchen. Ja. Deshalb gibt es auch ein Open Access Office.
Ja. Ich glaube auch, dass Open Access Journals sollten auch Besonderheiten anbieten, dass die anderen Journals noch nicht anbieten, um das Publizieren dort attraktiver zu machen für die Wissenschaftler. Und es gibt heute mehrere Möglichkeiten, ein Journal attraktiver zu machen als die traditionellen. Zum Beispiel, wenn man das Peer Review ist in Frage immer gestellt, wenn man das Peer Review versucht zu demokratisieren, wenigstens, selbst wenn man den Namen der Reviewer nicht gibt, aber man publiziert das Peer Review selbst in den Journal. Das würde verstärken das Peer Review in den Journal und machen es sehr attraktiv, weil diese Journal würde mehr Qualität vielleicht haben. Oder was ich glaube, dass heute ganz wichtig ist, sind alles, was neue Metriken kommen. Zum Beispiel von Download zum Altmetrics und solche Sachen. Also wenn man bietet in den Open Access Journals mehr Sichtbarkeit durch diese Tools und man integriert diese Tools schneller oder genauso gut als die traditionellen Journals, dann werden die Publikationen dort sehr interessant werden, weil die Wissenschaftler werden sehen, dass ihre Sichtbarkeit auch erhöht wird. So, wenn Open Access Journals und vor allem Golden Open Access Journals wollen wirklich stark werden, sollen auch nicht nur die gleichen Sachen wie die traditionellen nehmen, sondern die müssen zeigen, dass sie sich viel besser adaptiert auf unsere neue Ära, die digitale Ära, und bieten diese alle Tools und Features, die sonst nicht erreichbar in den anderen. Natürlich werden die anderen Journals nicht so stilllegen bleiben und versuchen auch viele Sachen zu entwickeln, aber dort ist, wo auch Golden Open Access eine Möglichkeit hätte, das ist die Nummer 1. Die zweite ist, dass normalerweise in den Arts and Humanities und Sozialwissenschaften es gibt sehr wenig Journals mit hoher Qualität, die indiziert werden in den Datenbanken, die immer für Evaluation verwendet werden, wie Web of Science und Scopus. Und es gibt eine Demand an guten Journals. Und heute wäre es die richtige Zeit, neue Golden Open Access Journals in bestimmten Fachbereichen rauszugeben mit einer bestimmten Qualität und mit aktuellen Tools und Features. Und dann wurden wir natürlich sehr attraktiv auch für den Wissenschaftler dieses Informationskanal machen.
Wenn ich da vielleicht gleich anschließen darf, also ein neuer Trend ist eben auch, dass zum Beispiel renommierte Open Access Journals versuchen, Forschungsdaten anzubieten und eben auch offene Forschungsdaten. Ja. Das heißt, das sind jene Daten, die den Publikationen zugrunde liegen. Ist ein Trend, der in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren wirklich immer stärker geworden ist. Und das ist ganz wichtig eben für die Reproduzierbarkeit von Wissenschaft, für die Nachvollziehbarkeit von Wissenschaft und auch für die Wiederverwendung dieser Forschungsdaten für andere Zwecke.
Ja, ich muss sagen, dass auch die Forschungsdaten werden eine Verstärkung des Peer Reviews sein, weil es ist wirklich ein bisschen sogar komisch, dass die meisten Reviewers nie nach den Forschungsdaten fragen. Und die Forschungsdaten sind natürlich die beste Garantie gegen Fraudulenten oder gegen Betrug agieren zu können. Und dann natürlich wäre es sehr gut. Ich muss sagen, Forschungsdaten sind auch nicht so neu, wie man sagt. Es gab immer diese Supplements Materials und dort hat man auch viel geben können in bestimmten Journals. Aber in dieser Form ist wirklich eine Erneuerung, eine sehr wichtige. Und wieder etwas, das natürlich diese Art, die Open Access Journal sehr interessant machen könnte.
Es ist ein Stichwort gefallen, nämlich Peer Review. Wenn ich jetzt Peer Review und den Peer Reviewer kopple mit anderen Daten, zum Beispiel Bildern oder bewegte Bilder, sprich Filmen, ja, und jetzt über Open Access nachdenke, dann komme ich plötzlich drauf, dass sich da ein unglaublich großes Betätigungsfeld eröffnet, nämlich das des Cultural Heritage. Ja. Die Bilder und die bewegten Bilder sind im Bereich Open Access eine sehr wichtige Thematik, obwohl man kaum darüber redet. Ja. Ich darf darauf hinweisen, dass eines der größten Projekte Europas, Europeana, sich eigentlich stützt auf das Vorhandensein von Bildern. Ja. Unser Weltkulturerbe ist eigentlich ein multimediales. Ein Bild von Tizian ist ein Bild und das ist heute multimedial zu verstehen. So auch ein Interview mit Nobelpreisträgern zum Beispiel. Oder ein Interview, wo ein Nobelpreisträger genau seine Verfahren und seine Methoden darstellt. Und jetzt stellt sich die Frage, welche Form von Peer Review soll ich da anwenden bei Bildern zum Beispiel? Sicher kann man sowas machen, nur ich glaube, man sollte sich von bestimmten Systematiken, die noch im Kopf sind, ein bisschen verabschieden und mal nachdenken, was Open Access noch für Möglichkeiten eröffnet. Also Open Access im Sinne zu einem freien Zugang zu dem, was ich jetzt gemeint habe, nämlich Weltkulturerbe zum Beispiel. Ne?
Es ist auch vielleicht noch als Ergänzung ein Teil der Berliner Erklärung, also die Berliner Erklärung ist eine Deklaration, die 2003 verabschiedet worden ist, die Open Access im Großen und Ganzen definiert. Und in dieser Berliner Erklärung wird eben auch das einbezogen, dass es um das kulturelle Erbe geht, also um das, was in Archiven, Bibliotheken und Museen als Kulturgut lagert. Also es ist ein bisschen eine Erweiterung dieses engen Definition von wissenschaftlicher Literatur.
Ja, also jetzt sind wir eigentlich eh schon bei meinem nächsten Punkt mittendrin. Wir haben begonnen mit Open Access, also mal wirklich der Publikation, die zu öffnen. Und es gibt eben noch den erweiterten, breiteren Begriff von Open Science, wo alle möglichen Bereiche des wissenschaftlichen Arbeiten selber reinfallen. Es wurde schon Open Data erwähnt, also Forschungsdaten auch offen zur Verfügung zu stellen. Peer Review wurde auch schon angesprochen. Da gibt es auch die Möglichkeit eines offenen Peer Reviews, eben diese Demokratisierung. Es gäbe aber auch zum Beispiel Open Source, also auch gerade in den Web Science, Computer Science Bereich, aber auch Naturwissenschaften ist es doch immer mehr Standard, dass man statistische Auswertungen programmiert und so weiter. Wie ist da der Zugang bei euch und hier an der Uni Wien dazu, zu dieser Erweiterung der Offenheit in der Wissenschaft?
Ja, grundsätzlich stehen wir natürlich dem ganzen Thema positiv gegenüber. Open Access, wie gesagt, ist, glaube ich, momentan ein zentrales Thema innerhalb dieser ganzen Open Science Bewegung, das momentan sehr stark thematisiert wird. Es fangen eben schon die anderen Themen auch zu laufen an, wobei bei Open Access ist der Prozess noch lange nicht abgeschlossen. Also bis wir in einer vollständigen Open Access Welt leben, werden noch viele Jahre vergehen, weil eben dieser Transformationsprozess relativ kompliziert ist und nicht von heute auf morgen geht.
Aber würdest du so sagen, es ist, also Open Access wird kommen, die Frage ist nur mehr, wann wird Open Access kommen?
Ja, das würde ich, zustimmen? Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Also Open Access ist heute auf keinen Fall mehr aufzuhalten, meiner Einschätzung nach. Also es wird von allen großen Universitäten, von Forschungsfördereinrichtungen, von Wissenschaftsorganisationen unterstützt. Die Berliner Erklärung ist bis heute über 450 Mal unterschrieben worden. Es wird von vielen politischen Einrichtungen und Institutionen unterstützt. Es wird zur Vorgabe im neuen EU-Forschungsrahmenprogramm. Also es ist nicht mehr die Frage, ob es Open Access geben wird, sondern wie schnell können wir den Transformationsprozess voranbringen. Und das ist auch teilweise eine Frage des Geldes. Also dieser ursprüngliche Wunsch mit Open Access wird alles billiger. So wie es derzeit ausschaut, wird sich das nicht erfüllen. Vor allem in dieser Übergangsphase müssen wir teilweise zwei Systeme bedienen, nämlich das Subskriptionssystem und auch das Modell Open Access. Das ein Businessmodell von Open Access sind eben Publikationsgebühren. Und da fallen dann eigentlich doppelte Kosten an. Also einerseits für Subskriptionsgebühren, andererseits für Publikationsgebühren. Und deswegen wird die Übergangsphase, die eben diesen Wechsel in die Open Access Welt darstellt, teurer werden. Und Regierungen wie zum Beispiel in England haben sich eben entschlossen, diesen Prozess zu beschleunigen und haben da wirklich viel Geld reingesteckt. Also bis 2015 sollen in England rund 50 Millionen Pfund in diesen Prozess fließen, um das Ganze zu beschleunigen. Weil je länger wir zwei Systeme aufrechterhalten müssen, desto teurer wird es langfristig.
Ich würde vielleicht ein bisschen Kontroverse bringen, weil ich bin ein bisschen auf der... Also ich bin total ein Befürworter auch für Open Access und finde, dass es sollte so sein. Aber ich habe immer die Schwierigkeit gehabt, wie kann Open Access geben in einer Gesellschaft, die wirklich nicht open ist und eine Gesellschaft, die stark kompetitiv und kapitalistisch ist. Also wir werden bald für Wasser, für wahrscheinlich die Luft wieder einatmen, zahlen müssen, aber Information ist frei und Wissenschaft ist plötzlich frei in einer Gesellschaft, wo alles nicht frei ist und man versucht immer nur Benefit zu machen. Und da ist für mich wie ein Labyrinth. Ich weiß nicht, wie das rauskommt. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass dieser Teil in so eine orientierte Gesellschaft ist. Ich glaube, man würde brauchen, dass die Orientierung der Gesellschaft sich ändert und dann andere Kriterien als nicht nur Gewinn zu machen, weil es ist genau das Gegenprinzip von Open Access. Also das ist diese ganz andere Konzept. So, ich bin nicht so optimist. Ich glaube, entweder diese Bewegung macht es, aber im Prinzip Science hat auch immer Geld gebracht. Und man hat nur diese Teile von den Science immer mehr bei denen mehr investiert, wenn sie was gebracht haben. Und das waren sehr politische und soziale Kriterien immer dabei. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, so wie ich sage, in einer Gesellschaft, wo immer sogar die Grundsachen wie Nahrung, Wasser, alles zu zahlen ist, plötzlich Information. Information müssen wir denken, ist eine der wichtigsten Waffen heute. Mit Information kann man Kriege gewinnen, mit Information, es wird nie Open Information geben, wenn eine kriegerische Situation gibt. Das kommt nicht in Frage, das ist total...
Aber ist dann nicht Offenheit, also jetzt auch rein rechtlich und vom Volkswirtschaftlichen her betrachtet, ist der Offenheit nicht da auch eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, dieser Feigentümlichungslogik, Wissen einzusperren, Güter einzusperren. Insbesondere für mich eine ganz, ganz spannende Frage bei Open Science ist natürlich auch die der globalen Gerechtigkeit. Mhm. Inwieweit kann das auch beitragen, Wissen, das auf den Top-Universitäten in Amerika, England, Europa erzeugt wird, auch wirklich allen zugänglich zu machen und sozusagen auch ein bisschen Ausgleichsfunktion global betrachtet zu haben, oder?
Also noch einmal, es ist, wenn wir gehen zum Open Science, das Erste, was wir müssen auch ist, willkommen, alle haben bibliothekarischen Hintergrund und die sehen die Sache anders als der Wissenschaftler selbst. wenn ich ein Wissenschaftler wäre und ich habe meine Data gesammelt und bearbeitet, ich bin nicht in welchem Ausmaß möchte ich, will ich, dass andere die zur Verfügung stehen und können die verwenden. Wir haben jetzt ein paar Interviews gemacht in verschiedenen Fachbereichen, die nicht mit Naturwissenschaften zu tun haben, aber zum Beispiel in den Arts and Humanities, und sogar man kauft die Rechte oder erwirbt die Rechte nur, um ein bestimmtes Objekt über ein bestimmtes Objekt veröffentlichen zu können. Mhm. Und dieses Recht bleibt bei dir jahrelang und alle anderen dürfen nicht in dieser Zeit veröffentlichen. Und das gibt es in der Wissenschaft seit Anfang der Wissenschaft, diese Privilegien und diese außerdem durch die Kompetition heute, die starke Konkurrenz, die es gibt, es ist noch stärker, dieser Faktor. So, es ist nicht so leicht, dass wir wollen alle Open Science. Wir wollen alle Open Science, wenn wir schon mit diesen Daten fertig sind und man glaube, wir können nichts mehr damit machen. Aber sonst würde keiner von uns die Möglichkeit anbieten, dass der andere könnte diese Daten nun schneller sich operieren. Ich habe schon Konkurrenz, dass ich das schaffe, nicht, dass ich ihm sogar meine Daten gibt. Wir haben in diesem Hinsicht, vielleicht könnte man da die Negativresults, wir haben immer gesagt, dass die Publikation von Negativresults wäre eine große Hilfe, um nicht wieder umsonst Duplizierungen von Sachen, die schon gemacht worden sind und zu nichts bringen, zu vermeiden. Wer publiziert Negativresults? Sehr wenig. Wir versuchen jetzt Projekte zu machen und Incentiv zu schaffen für die Wissenschaftler, aber es ist sehr schlecht. Es ist sehr schwierig, weil wir sind in diesem Widerspruch. Ich sage, auf der einen Seite es ist es stark kompetitiv und es geht immer auf Gewinn und auf der anderen Seite solltest du teilen deine Sachen mit den anderen. Und das ist nicht klar. Aber das ist eher ich würde vielleicht nicht sehr tief da gehen, weil das ist eher mehr politisch als jetzt, was wir diskutieren. Aber im Prinzip, das ist eine offene Frage, wie sich entwickelt und was passiert. Vielleicht diese Open Science perfekt bringt uns mehr um eine Open Gesellschaft, eine gesamte Open Gesellschaft, das wäre sehr positiv. Aber es kann auch genau das Gegenteil sein.
Ja, ich schließe mich dem an. Ich bin auch nicht so ganz positiv. Oder besser gesagt, ich sehe es nicht so positiv. Also der Weg dahin, der Weg führt sicher in Richtung Open Access, ja, aber der ist sehr steinig. Juan sagt, es ist ein Labyrinth. Vor 10 Jahren ist ein Buch herausgekommen von Chomsky, ja, auf Englisch veröffentlicht. Und der Titel heißt auf Englisch Profit über alles. Und das ist der englische Titel. Ja. Es sagt einfach alles aus. Ja. Der Gedanke des Profites in diesem Bereich ist sehr, sehr stark verankert. Es geht noch einmal um gewaltige Interessen. Es geht um Milliarden von Euros jedes Jahr. Milliarden, ja. Zig Milliarden. Und die wenigen sind bereit, darauf zu verzichten. Ja. Die Europäische Kommission ist bemüht, Open Access zu propagieren. Sie meinen auch, dass die Information und die Daten das Gold der Zukunft ist. Ja. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel die wissenschaftliche Produktion in China anschaue, ja. China hat derzeit mehr Studierende, die Absolventen werden, als Europa und USA zusammen jedes Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wie viel da an Open Access produziert wird, ist auch gewaltig in China. Es wird sehr viel in Open Access publiziert. Nur es gibt einen Schönheitsfehler bei der ganzen Geschichte. Ja. Wir haben ein paar Filtern davor. Es wird nur das publiziert, was bestimmte Filter auch erlauben. Das heißt, der Gedanke des Open Access sollte eigentlich erweitert werden um einen wesentlichen Schritt. Den freien Zugang, den Open Access zum Publikationsmittel selber.
Also, was bedeutet dann
Publikationsmittel? Das bedeutet, dass ich als Wissenschaftstreibender die Möglichkeit haben sollte, ohne Filter publizieren zu können. Das bedeutet, meine Publikation irgendwo ablegen zu können, ohne dass ich bei jemandem nachfragen muss. Und in der Sprache, die ich will. Jetzt habe ich eine gewaltige Menge an Studierenden in China, ich komme nochmal mit dem chinesischen Beispiel, die produzieren etwas. Ich spreche jetzt von den Studierenden, weil die Studierenden die nächste Generation an Wissenschaftlern sind. Die sind unsere Kollegen von morgen. Ja? Was haben die gelernt? Erstens einmal, dass sie nicht überall publizieren können, wo sie wollen, dass sie durch einen Zensurfilter gehen. Natürlich kann das Land am Ende sagen, wir haben so und so viele Millionen Open Access Publikationen, alle auf Chinesisch allerdings. Ich weiß nicht, wer heute in der Lage ist, diese Publikation zu lesen. Ja? Das heißt, Sie sehen jemanden, der an der Macht sitzt, der hat sehr viele Knöpfe und die er bedienen kann, um mal sagen zu können, ich habe eine Open Access Policy, ich betreibe sie, aber ich kann gleichzeitig steuern, indem ich Filterungsmechanismen einbaue. Ja? Indem ich sage, nur in bestimmten Sprachen darf publiziert werden, nur bestimmte Formen von Metadaten dürfen verwendet werden, nur bestimmte Formate dürfen verwendet werden und nur eine bestimmte Anzahl von Personen darf überhaupt an das Publikationsmittel, sprich das Repository zum Beispiel, herangehen, ohne Filter.
Also ich sehe auf jeden Fall den Gesamtbegriff Open Science extrem positiv. Ich glaube schon, dass es ein Lernprozess ist, vom Closed-Denken ins Open-Denken zu kommen. Das passiert nicht von heute auf morgen und viele Wissenschaftler müssen sich erst daran gewöhnen, weil sie einfach in einer Closed-Welt aufgewachsen sind. Und das ist wirklich ein Lernprozess, der nicht von heute auf morgen geht, sondern wo es auch einige Jahre brauchen wird oder vielleicht auch Generationen, damit das wirklich sozusagen Basis wird in den Köpfen der Wissenschaftler. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man die Prozesse der Wissenschaft und die Wissenschaft selbst nach außen öffnet und die Leute teilhaben lässt an der Wissenschaft, weil das sozusagen einfach die beste Möglichkeit ist, dass die gesamte Menschheit auch davon profitiert.
Ja, also ich glaube auch, dass ganz wichtig ist, dass man da nicht zu viele Heilsversprechungen macht und glaubt, mit Open Access kann man die Welt retten. Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch das ernsthaft auch anzudiskutieren. Es ist jetzt so, eben, es ist jetzt aber eben ein bisschen den Status quo und auch die Zukunft zu beleuchten, weil ich habe es ja schon gesagt, es geht auch darum, dass die Studierenden, die jetzt an den Universitäten sind, diese offenen Prinzipien mitbekommen. Und es ist ja beim Horizon 2020, dem neuen EU-Forschungsrahmenprogramm, Open Access vorgegeben bei Forschung, die von Horizon 2020 gefundet ist. Dasselbe ist in Österreich zum Beispiel mit dem FFF in Kraft. Und es wird auch Open Data von der EU immer mehr gefordert. Und es hat auch die Europäische Kommission einen Studienauftrag gegeben, dass bereits 2011 über 50% der Publikationen in der EU Open Access waren. Also es ist ein Transformationsprozess, aber es sind doch einige ganz gute Entscheidungen oder Aktivitäten, die darauf hoffen lassen, dass in Zukunft mehr Open Access eben kommen wird. Dann wollte ich dann ein bisschen so fragen, wie schätzt ihr den aktuellen Stand der Dinge in Österreich ein? Und wie ist es bei euch im Institut oder auf der Bibliothek?
Ja, also bezüglich der Zahlen, also wie stark Open Access schon vorangeschritten ist, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Studien. Eben diese EU-Studie, die für 2011 schon 50% großteils angibt. Es gibt aber auch viele Studien, die in den letzten Jahren erschienen sind, die mit so 20% circa operieren. Also es ist schwierig, hier wirklich eine sichere Zahl zu nennen. Grundsätzlich kann man sagen, Open Access ist in den verschiedenen Disziplinen durchaus unterschiedlich weit fortgeschritten. Also hier an der Universität Wien haben wir fast alle Disziplinen mit Ausnahme der Medizin. Sehr weit fortgeschritten ist es zum Beispiel in den Biowissenschaften. Also für Biowissenschaftler ist es nicht unüblich, Open Access zu publizieren. Es gibt sehr viele Journals, die gut und geeignet sind. In der Mitte irgendwo befinden sich dann die Wissenschaften Science und Technology, also die typischen Naturwissenschaften, Chemie, Mathematik, Statistik. Und am unteren Ende befinden sich dann die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, die mit dem Thema oft noch nicht so vertraut sind. Aber sie entwickeln sich auch in diese Richtung und beobachten eigentlich die Vorgänge in den Natur- und Lebenswissenschaften und sie werden das sicher nachziehen. Also wie gesagt, der Stand ist sehr unterschiedlich, das Wissen zum Thema ist auch sehr unterschiedlich. Also wenn man mit Wissenschaftlern an der Uni Wien redet, also manche haben wirklich ein Aha-Erlebnis, wenn sie die Ideen und Konzepte hinter Open Access kennenlernen. Für andere ist es nicht so neu und also wirklich ein sehr unterschiedlicher Wissensstand auch.
Ich man sollte aufpassen mit bestimmten Daten, zum Beispiel 50% der Publikationen der EU sind Open Access. Ich bin ein bisschen skeptisch diese Daten, weil was versteht man unter Open Access, dass die Autoren auch in Repositories was gegeben haben, also der grüne Weg, der goldene Weg oder das Hybrid war. Und dann natürlich, wenn man alles zählt, 50% ist auch nicht so viel. Wir haben eine Studie gemacht auf der Uni Wien, von den Journals, die indiziert sind in Bemo Science, in GCR, die Anzahl der Open Access Journals ist relativ klein, sind nur 900 ungefähr.
Also 2% circa.
2%. Und wir haben auch aufgrund unserer Publikationen, welche Daten haben wir gehabt für die Uni, Wien, waren 4%, waren in Golden Open Access Journals oder so etwas, nicht mehr als 4%, okay? Also sind relativ wirklich noch ganz am Anfang. Also das ist punto Daten. Natürlich, dass andere Wege gefolgt werden oder zum Beispiel FWF unterstützt auch das Hybridmodell und das ist wirklich nicht ganz Open Access. Ne? Und wie viele, die meisten Publikationen werden jetzt in Journals, die auch das Hybridmodell anbieten. So gesagt, was ich finde, wirklich die gute, wenn etwas richtig passiert in meinen Augen, es ist, dass die Uni Wien, und da ist auch FWF auch sehr engagiert, dass man versucht, die Herausgabe von Open Access Journals zu unterstützen, den neue, mit großen Qualitätskriterien. Ich glaube, das ist sogar wichtiger, als den Autoren zu sagen, du solltest dort veröffentlichen, ist, dass man schafft, jetzt die Publikationsorgane mit Qualität in Open Access. Und deswegen finde ich, dass das ist eher der richtige Weg und nicht die Leute sagen unbedingt veröffentlicht in Open Access. Sondern wir sollten schaffen, österreichische Journals mit hoher Qualität Open Access in bestimmte Fachgebiete. Und dann werden wir natürlich diese Leute kommen dort bald und publizieren, wenn wir diese Kanäle eröffnen.
Inwieweit gibt es auf politischer Ebene Bewusstsein für das Thema? Ist das ein Thema im Wissenschaftsministerium zum Beispiel, dass da sehr viele Möglichkeiten auch drin liegen in der Öffnung?
Ja, also in Österreich haben sich im letzten Jahr wirklich gute Strukturen für Open Access gebildet, sowohl an einzelnen Universitäten als auch überregional. Also es gibt das Open Access Netzwerk Österreich, das 2012 gegründet worden ist. Dort drinnen sind eben Vertreter von Universitäten, von Forschungsförderern, aber auch Vertreter des Ministeriums und so findet eigentlich eine sehr gute Vernetzung in diesem ganzen Bereich Open Access statt. Das Ministerium ist dann wiederum sozusagen Ansprechpartner für Open Access in Brüssel. Also die Netzwerke, sage ich einmal, werden immer feinmaschiger und ich glaube, das ist sozusagen, also innerhalb von Open Science auf jeden Fall das Thema, das am weitesten fortgeschritten ist und wo es auch gute Strukturen gibt. Auch an der Uni Wien haben wir zum Beispiel wirklich jetzt sehr viele Strukturen für Open Access aufgebaut. Wir haben eben ein Open Access Office, wir haben ein Open Access Board auf universitärer Ebene, wo das Rektorat drinnen ist, wo die Qualitätssicherung drinnen ist, die Forschungsförderung, wo Wissenschaftler drinnen sind. Wir haben eine Arbeitsgruppe Open Access und das passiert an vielen, vielen Universitäten. Also die Strukturen für Open Access werden aufgebaut zurzeit, glaube ich, in Europa und in der ganzen Welt. Und deswegen sehe ich die Zukunft auch sehr optimistisch.
Okay, ja, dann glaube ich, macht es eh Sinn, dass wir so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich habe jetzt auf der Website im Vorfeld recherchiert und habe einige Projekte gesehen und möchte einfach mal kurz alle durchgehen und dann werden wir eh über 1, 2, 3 ein bisschen im Detail sprechen. Ich habe eben gelesen, U-Scholar, das ist ein uni-internes Open Access Repository, das Open Journal System ist eine Open Source Software für Journals. Da gibt es eine Forschungsgruppe zu Bibliometrie, wo du, Juan, eben herkommst. Dann gibt es das Open Air, das ist eine EU-Forschungsinfrastrukturprogramm, wo eben Open Access und Open Data gedacht wird. Scope 3, wo es um die Umstellung ist von etablierten Subskriptionszeitschriften im Bereich der Hochenergiephysik geht, also was ganz Spezielles. Eben den Teil der Beratung, dann gibt es das FAIDRA, eben von dir, Paolo. Und als letzten Punkt habe ich dann noch Spark Europe, Zusammenarbeit oder auch Kooperation bei einzelnen Projekten. Das ist sehr, sehr viele unterschiedliche Projekte, so wie es ich mitbekomme, sind ja so die größeren und spannendsten Projekte schon FAIDRA, Open Air und das sehr spezielle auch die Forschung im Bereich der Bibliometrie. Ja, Paolo, vielleicht eine kurze Erklärung, was ist FAIDRA?
Bevor ich zur Erklärung ansetze, ich habe gerade im Internet nachgeschaut, ich habe gesehen, dass Noam Chomsky das Buch Profit over People genannt hat, nicht Profit über alles, aber es ging dann um die Übersetzung dann, sinngemäß, aber bleibt's. Also bei FAIDRA ist ein Projekt, das an der Uni Wien sein Beginn sieht, ist ein Projekt der Universität Wien, von Anfang an transdisziplinär angelegt, mit einer starken Beteiligung nicht nur der Bibliothek, sondern auch des Center for Teaching and Learning. Da geht es auch um E-Learning dabei und das Rechenzentrum der Universität Wien, denn es geht auch um Langzeitarchivierung. FAIDRA ist derzeit in Anwendung in 5 unterschiedlichen Ländern in Europa, auch infolge von EU-Projekten. Hier in Österreich betreuen wir mehrere Installationen. Ja. Auch der genannte FWF zum Beispiel verwendet FAIDRA. Worum geht es dabei? Also wir haben ein Repository aufgebaut und mit dem Repository auch das Know-how, wie man mit unterschiedlichen Formen von Digitalisaten umgehen sollte.
Vielleicht für Leute, für die der Begriff Repository noch nicht sagt, was ist ein Repository?
Na, ich würde es bezeichnen als eine virtuelle Lagerhalle. Ja? Also eine unglaublich große virtuelle Lagerhalle, wo unterschiedliche Formen von Formaten, Content, Videos zum Beispiel, ja, aber auch mathematische Formeln, XML-Files, Texte, Bilder, PowerPoints, alles, was man sich so vorstellen kann, gelagert werden kann. Ja. Im Sinne der Langzeitarchivierung muss man dann bestimmte Unterscheidungen treffen und bestimmte Policies befolgen, damit eben etwas auf lange Zeit archiviert ist. Ja. Aber wir verfolgen auch die Policy, dass man von Anfang an alles lagern kann. Ja. Denn manchmal sind wichtige Contents halt in bestimmten Formaten da. Ja. Das ist eigentlich FAIDRA. Ja. Der genannte Projekt Open Air wäre dann die nächste Stufe, wenn man so will, in der logischen Folge. Auf europäischer Ebene wollte die Kommission, dass die europäische Forschung an Visibilität, sprich an Sichtbarkeit gewinnt. Deshalb wurde das Projekt Open Air und dann später Open Air Plus ins Leben gerufen. In jedem Mitgliedsland der EU sind sogenannte NOADs entstanden, National Open Access Desks, und die Universitätsbibliothek der Universität Wien ist so eins für ganz Österreich. Im Laufe der Zeit kamen auch andere Länder dazu, wie zum Beispiel die Türkei, die Ukraine oder die Schweiz und Norwegen. Die alle sind jetzt im Open-Air-Konsortium. Ja. Und es wird versucht, eine E-Infrastructure, sprich eine virtuelle Infrastruktur im Bereich Forschung für Europa aufzubauen. Ja. Wir sind mittendrin. Ja.
Was würde das oder?
Vielleicht noch als kurze Ergänzung zu FAIDRA, weil du vorher U-Scholar angeschnitten hast. FAIDRA ist ein System, das auch spezielle Sichten auf spezielle Teile innerhalb von FAIDRA zulässt. Und U-Scholar ist so eine spezielle Sicht auf den wissenschaftlichen Output innerhalb von FAIDRA. Also U-Scholar ist sowas wie ein klassisches institutionelles Repositorium, wo man die Papers der Wissenschaftler findet. Technische Basis für dieses System ist aber FAIDRA.
Okay.
Also um das zu verdeutlichen, U-Scholar ist ein ganz ein wesentlicher Bestandteil in dieser Strategie, wie man Sichtbarkeit innerhalb einer Institution auf nationaler und internationaler Ebene ermöglichen kann. YouScholar ist da ein Kernpunkt. Das ist das Schaufenster zu ausgewählten Inhalten. Wir werden im nächsten Jahr eine weitere Applikation, so ähnlich wie YouScholar, zeigen. Die heißt dann Fedra Plus. Und da geht es um Bilder gehen, ja, und den Bildbestand. Also sprich die Arts, Humanities, die werden dort, die Digital Humanities werden dort ihren Platz finden. Ja,
ja, und was ist das Ziel von dieser Infrastructure auf europäischer Ebene?
Das Ziel der europäischen, du meinst Open Air, ne?
Ja.
Okay.
Ja.
Das Ziel ist die Sichtbarkeit zu erhöhen, die Vernetzung, erst einmal die Sichtbarkeit, dann die Vernetzung der Wissenschaftler untereinander. Also im Zuge dieser Infrastructure ist zum Beispiel in Genf ein Orphans Record Repository für ganz Europa entstanden. Für all diejenigen, die keinen Zugang zu einem Repository haben. Ja. Es ist wichtig, dass die europäische Forschungslandschaft sich derart positioniert, dass man autonome Entscheidungen auch in Zukunft treffen kann. Ja.
Wäre das dann so eine zentrale Suche für Publikationen oder wäre das eine zentrale Lagerung oder einfach nur Software oder Infrastruktur im weiteren Sinne zur Verfügung zu stellen, dass die Universitäten selber
abgemünzt von der Internetlogik. Ich habe niemals eine zentrale Stelle, aber ich habe eine Lokalisierung ist möglich. Und eine Suche über das Ganze ist auch möglich. Eine Filterung über das Ganze ist möglich. Und unterschiedliche Sichtweisen über das Ganze sind auch möglich. So muss man sich das vorstellen. Ja. Mhm. In jedem Land wird in der eigenen Sprache gearbeitet. Open Air in Litauen bedeutet, dass man dort auf Lettisch, ich hoffe, dass ich die richtige Sprache jetzt gewählt habe. Auf jeden Fall, jedes Land hat die eigene Sprache. Ne? Finnland, Finnisch und so weiter.
Ja. Ja, vielleicht kurz um Repositories, ein kurzes Wort, weil es hat alles begonnen eigentlich mit Preprints. Also die ersten Repositories waren Preprint-Servers und Sinn von dem Preprint war, dass der Autor hat seine Priorität, also sein Recht, sofort sagen, das ist meine Publikation, bevor es erschienen ist, und hat seine Rechte behalten können.
Kannst du? So wie Archive.org. Kannst du Preprint kurz erklären, was das ist?
Also Preprint ist die erste Verfassung des Dokumentes, das der Autor gemacht hat, bevor es die geschickt hat zu dem Review-Prozess und wurde von dem Reviewer korrigiert. Also das ist sozusagen das erste Stadium der Publikation. So es wird ein Preprint gemacht, dann dieser Preprint wird in Form von einer Submission geschickt, dann werden die Peers das Dokument lesen und korrigieren und Korrekturen empfehlen und dann entsteht dann die Finalversion, die schon dann durch das Peer Review gegangen ist. Aber diese erste Preprint-Version ist sehr wichtig, um zu sagen, ich war der Erste, der diese Idee gehabt hat und der Erste, der das gemacht hat. Und ich habe heute gesagt, dass die Konkurrenz sehr stark ist. Da hier passt sehr gut. Wir haben schon von Open Science gesprochen, aber wir sollten versuchen, wie die Wissenschaft sich entwickelt hat. Also am Anfang war Little Science. Little Science kommt von dieses Buch von der Solar Prize, der ist einer der Begründer der Bibliometrie. Und das war das Stadium, wo die Wissenschaftler nur einzeln publiziert haben. Und es waren normalerweise einzelne Leute, die auch geforscht haben. Und die haben vor allem veröffentlicht in Bücher, in Monographien. Zu dieser Zeit war eine Veröffentlichung in einer Zeitschrift fast eine Schande. Eine Monographie war es die normale Veröffentlichungsart, die man verwendet hat. Das war das erste Stadium. Ne? Von Little Science sind wir zu der sogenannten Big Science gegangen. In Big Science hat sie sich gesehen, nein, es gibt schon eine Kompetition, eine Konkurrenz, die sehr stark ist. Warum? Weil die Anzahl der Wissenschaftler verdoppelt sich fast ungefähr jedes 10. Jahr. Das bedeutet, ich habe noch, wie der Solarpreis gesagt hat, 90% der Wissenschaftler, die je gelebt haben, sind momentan unseren leben heute auch und sind unsere Konkurrenten der Zeit. Also die Konkurrenz ist unglaublich stark. So, von den Einzelautoren gehen wir auf Gruppen von Autoren und die Monographien sind nicht mehr so adäquat, weil es muss viel rascher gehen und wir brauchen dann die Journals. Nicht einmal die Journals haben das geschafft, deswegen haben wir sogar Preprints gemacht, um noch schneller als das Journal zu sehen. Heute das dritte Stadium ist, was wir eher mehr nennen, E-Science. Und E-Science ist sehr zusammen mit Open Science auch. E-Science ist es, dass diese Kollaborationen noch immer größer werden, weil die Netzwerke immer größer werden. Sind diese Art von Publikationen wie zum Beispiel von CERN oder in der Medizin, wo manchmal sogar mehr Autoren als Wörter in dem Paper gibt. Also die Anzahl ist viel, viel, also die hat sich total geändert, das Spektrum. Was bringt auch große Änderungen in E-Science? Wer soll Peer Review machen von einem Artikel, die wurde von 1500 Autoren geschrieben? Also wer soll sagen, dass 1500 nicht recht haben oder in dem Fachgebiet sich nicht auskennen? Also wie kann man Peer Review in diesem Fall machen? Oder es gibt viele Kontroverse und eine große Problematik dahinter. Wenn wir die Wissenschaft jetzt verstehen, wie hochkompetitiv ist, und wie sie sich entwickelt hat und warum das Netzwerk immer wichtiger ist. Wir müssen denken, heutzutage viele Autoren schaffen über 40 Publikationen pro Jahr. 40 Publikationen pro Jahr, wenn man dividiert, sind fast pro Monat fast auf 3 Publikationen. Jede zweite Woche eine Publikation, wer soll das schaffen, wenn er nicht viele Autoren hat und wenn es nicht eine Verteilung der Arbeit gibt. Okay? Also das sind ganz andere Prinzipien als solange wir nicht die Wissenschaft auch sehen, wie sie sich entwickelt, kann man auch nicht richtig auch agieren, was wir verlangen oder nicht. Ne?
Aber da kommen ja wir eh schon ein bisschen rein zu deinem Bereich, Juan, mit Bibliometrie. Ist das dieser gewünschte Ausweg aus dieser Problematik der so stark ansteigenden Informationsflut? Fangen wir vielleicht zu Beginn an, was ist bibliometrische Forschung?
Genau, es ist nicht ganz eine Ausweg, aber wie wir sehen, also Bibliometrie ist im Prinzip, die reine Definition ist nur die Anwendung statistischer Methoden, um Beschreibung und Analyse der Informationsprozesse zu erhalten. Okay? Bibliometrie hat begonnen in den Bibliotheken, weil in der Bibliothek zum Beispiel wollten wissen, welche Journals unentbehrlich sind für ein Fachgebiet. So wurden die ersten Zitationsanalysen gemacht. Das Wort Impact kommt von Librarians, nicht von Bibliometrika. Okay? Gut, Bibliometrie ist heute ganz modern, weil die sind quantitative Methoden. Also wir können nie sagen, dass etwas qualitativ gut ist mit Bibliometrie. Und das ist nicht der Sinn von der Bibliometrie. Aber wir können sehr helfen, dass auch diese bestimmten Sachen objektiver werden. Weil das Peer Review ist ein sehr subjektives Prozess. Es geht um Qualität dort, aber es ist total subjektiv. Also es ist sehr häufig, dass die Peers verschiedene Meinungen haben und total sagen genau das Gegenteil eine von den anderen. Okay, so die Verwendung von Bibliometrie als quantitative Methode hat eine bestimmte Objektivität. So, natürlich, die Bibliometrie hat sich entwickelt mit der Zeit zum sogenannten Zentometrie und mehr als Evaluationsinstrument. Evaluationsinstrument, weil es ist eine sehr gute Ergänzung von dem Peer Review. Okay? Es wird in keinem Land, die wirklich seriös arbeitet, es ist kein Ersatz von Peer Review, es kann kein Ersatz sein. Es ist nur eine Ergänzung. Ne? Aber es ist eine Ergänzung, die zum Beispiel erlaubt, dass zum Beispiel die Posten nicht durch politische Gründe verteilt werden oder wenigstens könnte kontrolliert werden oder bringt irgendwie eine Objektivität dabei. Das ist Punkt 1. Ja.
Ja, was wären dann zum Beispiel so bibliometrische Daten?
Ja, sehr gut. Also bibliometrische Daten könnte jeder bibliografische Daten in einer Bibliothek könnte eine bibliometrische Daten sein. Zum Beispiel die Keywords können verwendet werden, um zu wissen, in welchem Fachgebiet man arbeitet. Die Autoren können um Netzwerke verwendet werden. Die Affiliations, die sind ganz wichtig, die Adressen und die Vernetzung zwischen verschiedenen Institutionen. Natürlich, das eine, der mit Bibliometrie sehr zusammengebracht sind, die Zitierungen, weil das war die erste Und durch diese Zitierungen hat man, also am Anfang war nur zum Beispiel die Anzahl der Publikationen das Wichtigste. Ne? Und jeder hat in sein Curriculum mitteilt. Und dann war diese Taktik immer, so viel zu veröffentlichen in verschiedenen Formen, in verschiedenen Sprachen und so viel Veröffentlichung zu haben. Die Zitierungen waren sehr angenehm, weil mit denen hat man versucht, ein sehr gutes Proxy zu haben für Impact. Welchen Impact, welche Resonanz haben diese Publikationen jetzt gehabt in der Community? Und das misst wirklich ein bisschen die Zitierungen. So, das Einzige, was wir sagen können, ist, dass ein Artikel, dass er stark zitiert wird, die Wahrscheinlichkeit, dass er auch gut ist, sehr hoch ist. Aber mehr aus dem können wir nicht sagen. Warum? Weil er nicht von vielen Leuten verwendet, das muss wahrscheinlich sehr gut sein. Natürlich gibt es in der Bibliometrie immer diese Fälle von Arbeiten, die kaum zitiert wurden und plötzlich sehr stark, das nennt man die Sleeping Beauties, also entdeckt werden und dann plötzlich alle zitieren. Und das zeigt wieder, dass die Zitierungen, große Probleme der Zitierungen, die brauchen viel Zeit. Und in jedem Bereich, Fachbereich anderes ist. Was uns geht an der Uni Wien mit Bibliometrie ist, dass Bibliometrie sehr schlecht verwendet wird. Und es wird immer mit bibliometrischen Methoden wird es sehr leicht umgehen und die Aussagen können sehr wichtig sein und können bestimmen sogar die Karriere von Menschen oder von Institutionen und die wird sehr schlecht verwendet, indem man vergleicht Sachen, die nicht vergleichbar sind. Man vergleicht Fachgebiete, die nicht vergleichbar sind, man vergleicht Indikatoren oder verwendet Indikatoren, die für eine Sache gut sind, aber für die andere nicht. Das Schöne von der Bibliometrie ist diese Herausforderung, dass das ist multidimensional ist und je nach einer, zum Beispiel ein Autor kann sehr produktiv sein, aber sehr wenig Impact, aber eine höhere Sichtbarkeit haben und das ist total multidimensional und da sollte man alle Bereiche einschließen. Was uns vor allem auch geht, ist, dass die Bibliometrie normalerweise jetzt wie immer verstanden für die Evaluation. Aber es ist nicht nur für das. Die Bibliometrie könnte sehr wichtig sein für die Wissenschaftler, für die Planung ihres Karrieres, um ihre Publikationsstrategien zu verbessern. Und das ist auch sehr wichtig für die jungen Wissenschaftler. Weil die sind unter diesem Druck heute zu publizieren, in diese Publish or Perish Dilemma, die wir heute erleben. Man muss publizieren, aber wo, in welche Journals, wo soll ich versuchen zu veröffentlichen, dass ich eine höhere Sichtbarkeit habe. Ne? Am Ende, wie häufig man zitiert wird, hängt von der Qualität des Papiers, aber natürlich auch wieder von der Sichtbarkeit, weil wenn man das nicht findet, kann man das nicht zitieren. Also es ist alles ein bisschen gekoppelt. Und wo wir uns bemühen, sehr stark an der Uni Wien, sowohl unsere Wissenschaftler wie die jungen Studenten, auch zeigen, welche sind die Plus von dem Bibliometrie, dass sie verstehen, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann man verbessern die Publikationsstrategien, was könnte man noch machen, die Sichtbarkeit zu erhöhen, wie kann ich den Impact vergleichen von meinen Arbeit mit den von anderen Leuten, welche sind meine möglichen Kollaboratoren oder Konkurrenten, das kann man aufgrund von Bibliometrie ganz schön alles herausfinden.
Wie sieht es mit Offenheit aus in diesem Bereich? Also diese Bewertungen, Evaluierungen, die entscheiden ja wirklich über den wissenschaftlichen Karrieregang.
Das immer mehr.
Sind die bibliometrischen Daten normalerweise offen zugänglich oder die Berechnungen, die Algorithmen, die dahinter laufen? Oder also, ist man da abhängig von...
Das ist eine gute Frage. Also die bibliometrischen Instrumente sind definiert und es gibt mehrere und die sind schon... Es gibt Standards, gibt es wirklich noch nicht. Es wurde viel gesprochen, aber sollte man nicht auch Standards geben. Aber es gibt bestimmte Indikatoren, die alle akzeptieren. In der Bibliothek, in unserer bibliometrischen Abteilung, werden liefern Daten und wir warnen von falschen Anwendungen. Aber wir machen keine Interpretationen. Und was wir versuchen immer zu zeigen in unseren Evaluationen ist, je nachdem, jeden Gesichtspunkt könnte man etwas anderes anschauen und sorgfältig sollte man mit diesen Informationen gehen, dass man keine ungerechte oder falsche Informationen liefert. Zum Beispiel, wir sind auch nicht ganz für sehr zusammengesetzte Indikatoren. Es gibt heute zum Beispiel von den Age-Index schon 100 Variationen von den Age-Index. Und der Age-Index selbst ist nicht so aussagend. Das ist nur ein Teil, ein Aspekt, den man vielleicht vergleichen könnte. Aber es ist nicht das Gleiche, ob ein Autor 40 Publikationen hat und er allein, Alleinautor ist, ein einzelner Autor ist, oder er hat 40 Publikationen und hat immer 10 Co-Autoren. Okay? Aber es wäre auch falsch, dividieren durch 10, weil es ist auch nicht aussagend. Ne? Also das sind schon Probleme, dass wir auch in der Bibliometrie gibt. Also da muss man immer sehr aufpassen und versuchen, und man sollte einen Überblick gewinnen über die gesamte Gruppe. Bibliometrie ist aber sehr, sehr befragt heute und sehr wichtig. Warum? Weil das Peer Review ist eine Krise. Warum ist die Krise des Peer Reviews? Zuerst, es kostet viel Geld. Außer bei den Journals, wo die Leute noch immer als Ehre machen, aber in anderen Bereichen, es kostet viel Geld. Es gibt immer weniger Peers, die immer mehr Arbeit haben und weniger zu anderen Sachen kommen. Durch die Multidisziplinarität ist die Suche nach Peers immer noch komplizierter. Und es gibt wieder Fachgebiete, die so eng sind, wo die Anzahl der Peers so klein ist, dass es gibt nur mehr Feinde und Freunde und ganz wenig. Und dann ist das Peer auch nicht mehr aussagen. So, wir brauchen auch andere quantitative Methoden als Hilfe. Und das ist, was die Bibliometrie könnte bringen und versucht, man könnte so, sie versucht auch ein anderes Bild schaffen.
Okay, ja. Das ist, glaube ich, ein sehr spannender Bereich, wo sich auch sehr viel tut gerade. Vielleicht nochmal zu den Projekten, die sich an der Uni Wien, die es an der Uni Wien gibt. Gibt es da noch irgendetwas oder sollten wir noch irgendetwas
sagen? Ich will vielleicht Bibliometrie abschließen. Bibliometrie war am Anfang, habe ich gesagt, eine der Indikatoren, die man am meisten verwendet hat, waren die Zitierungen. Ne? Und es war fast ein Synonym für Bibliometrie-Zitationsanalyse. Heutzutage haben wir durch die E-Journals und jetzt durch Internet Zugriff zu anderen Daten, die sehr interessant sein können. Wie Downloads, Views, alles was in Social Media Altmetrics im Allgemeinen. Eine unserer Projekte ist auch jetzt wissen, wie diese neuen Metriken in bestimmten Fachgebieten die bibliometrischen Methoden verstärken könnten oder wie könnte man bibliometrisch machen. So arbeiten wir so sehr stark in diese neuen Metriken reinzugeben und analysieren, welche Aussage, was könnte man messen, wie können diese helfen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen? Im Prinzip ist jetzt die Sache, dass mit den sozialen Medien ist der Wissenschaftler ein bisschen langsamer auch, muss er sich kümmern, um sein eigenes Marketing machen, um seine Sichtbarkeit zu erhöhen. Und da ist auch ganz wichtig, wer soll das für ihn übernehmen? Der Wissenschaftler ist so belastet durch die Konkurrenz und das Ganze. Wie könnte er auch diese Sozialvernetzung pflegen, attraktiv machen? Wer sollte diese Marketingtätigkeit machen? Aber darüber rede ich nicht viel, weil heute in meinem Vortrag werden wir noch darüber reden.
Vielleicht ein Projekt, was wir noch erwähnen könnten, ist das Projekt E-Infrastructures Austria, das 2014 richtig durchstartet. Das ist ein österreichweites Projekt, aber der Paolo weiß da mehr dazu. Ja, also es ist ein Projekt mit 25 Partnern in Österreich, vor allem Universitäten. Und es geht vor allem auch darum, den Bereich Forschungsdaten in Österreich mal systematisch zu erarbeiten, zumindest einen Beginn damit zu machen. Und ja, es wird sicher, glaube ich, einiges bewegen in Österreich, dieses Projekt.
Okay. Ich habe mir gedacht, das ist bei Open Air dabei.
Na, Open Air ist ein europäisches Projekt, während E-Infrastructures Austria ist eben im Rahmen der Hochschulraumstrukturmittel vom Wissenschaftsministerium bewilligt worden. Also das ist wirklich ein Österreich-spezifisches Projekt.
Okay. Ja, dann komme ich zum letzten Punkt. Was sind eurer Meinung nach die nächsten Schritte, also die zu tun sind, um Open Access wirklich den Durchbruch zu schaffen mit Open Access? Und das ist für mich interessant, so wirklich die ganze Breite, so vom Politischen her, was wäre zu tun, aber auch, was sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun, um da auch etwas dazu beizutragen, was muss in der Bildung geschehen, Und natürlich insbesondere, was habt ihr euch vorgenommen auf der Uni Wien?
Ja, also den Wissenschaftlern rate ich mal, sie sollten sich mit Open Science, Open Access und diesen Themen beschäftigen, denn das ist die Zukunft. Und wenn man im 21. Jahrhundert Wissenschaftler ist, dann sollte man irgendwie auch diese Möglichkeiten nutzen, die sich da ergeben haben. Insgesamt ist der Bereich natürlich weiterhin stark in Bewegung. Wünschenswert wäre, dass natürlich die Entscheidungsträger und die Politik hier auch deutliche Signale setzt, um Open Access zu unterstützen, dass an den Institutionen Open Access Policy etabliert werden und vor allem ganz wichtig ist auch, dass genügend Geld zur Verfügung gestellt wird, um künftig Open Access finanzieren zu können. Ich habe es schon vorher erwähnt, Open Access publizieren kostet auch was und es wird nötig sein, in der Übergangsphase zusätzliche Geldmittel zur Verfügung zu stellen, damit Open Access weiter an Terreur gewinnen kann, vor allem im Gold Open Access Bereich. Und da sind schon wirklich die Entscheidungsträger an den Institutionen aufgefordert, Open Access auch nach außen und innen massiv zu unterstützen.
Ich habe schon früher gesagt, die Zeitschriften zu schaffen. Und da würde ich auch die Wissenschaftler, wo sie eine Editor-Funktion haben, die sollen schauen, dass die Zeitschriften, wo sie solche Rolle spielen, versuchen, dass sie eine bestimmte Qualität erreichen und die auch Open Access zu machen. Und das wäre in meinen Augen der erste, wo wir könnten schon beginnen. Und natürlich in diesen Fachgebieten, wo am meisten fehlen, weil es hat auch keinen Sinn, eine neue Zeitschrift zu machen, wo es keinen freien Platz mehr gibt. Aber es gibt viele Bereiche, wo es diesen freien Platz gibt und wäre es toll. Auf der anderen Seite auch, was sie sollen die Wissenschaftler sehen mit Open Access, ist, dass die Wissenschaft sich ändert. Und das ist nicht immer gleich und wir leben nicht immer in der gleichen Zeit. Und die Konkurrenz wird immer stärker. Und für derzeit ist es nur in der Naturwissenschaften, aber meine Frage ist, glaube ich, dass die anderen kommen langsam danach. Ne? Das wird nicht immer gleich, weil es gibt auch nicht die gleichen Bedürfnisse, ne, in jeder Disziplin, aber trotzdem. Die Sache ist, dass heute der Wissenschaftler ist auch, muss auch eine Sichtbarkeit, muss auch mit seiner Sichtbarkeit arbeiten in der Zukunft und muss sein Netzwerk verbessern. Und für das gibt es jetzt die Möglichkeit, dass die Universität auch unterstützt. Und gibt es die Departments in der Bibliothek oder an der Universität, die da unterstützen, dieses Image der Wissenschaftler und seine Publikationen, die Sichtbarkeit der Publikationen auch entsprechend zum Verbreiten. Ne? Und ich glaube, was wichtig ist, dass unsere Universität auch dezidiert auch für Open Access also alle diese Open Access Sachen ermöglicht, die möglich sind, ohne zu forcieren am Ende, weil das geht auch gegen die Wissenschaftler selbst, aber alles, was in dem Bereich möglich wäre.
Aus meiner Sicht sind zwei Aspekte, so als Schlusswort, von Bedeutung. Das eine ist die Einführung von Data Management Plänen. Und das zweite wäre ein Hinweis auf Horizon, auf das neue Programm von der Europäischen Kommission. Also, was die Data-Management-Pläne betrifft, ja, ich glaube, vor allem junge Forscher oder jede junge Forscherin sollte von Anbeginn an sich mit dem Begriff Data-Management-Pläne befassen. Ja. Das ist ein wesentlicher Teil der zukünftigen Open-Access-Policy. Wenn ich zu Beginn eines Projektes versuche zu überlegen, was ich in 5 Jahren sein wird, mit dem, was ich produziere, ja, dann weiß ich schon viel besser, wie ich es visualisieren werde, wie ich diese Daten behandeln werde, wie ich sie untereinander verknüpfen werde, damit ich sie dann später wieder verwenden kann. Ja. Sowohl in einer Publikation als auch für das nächste Forschungsprojekt. Deshalb ist ein Data Management Plan sehr, sehr wichtig. Das wäre mal ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist der Horizon 2020. Also Was meine ich da? Wenn man diese Texte der Europäischen Kommission genau durchliest, ja, dann kommt man plötzlich drauf, dass eigentlich hier bei den Begriffen ein Shift stattfindet. Ja? Die Kommission wandert in ihren Begrifflichkeiten von einer Publishing Policy zu einer Releasing Policy. Wenn man das genau anschaut, was es bedeutet, dann kommt man drauf auf das, was nämlich Horn gesagt hat. Wir sind dabei, die Wissenschaftswelt anders zu gestalten. Publishing, das bedeutet nicht nur auf eine Art PDF, einen Artikel zu denken, sondern eben an das Releasing von Daten. Ja? Und Horizon 2020, wenn man da durch die Maschen des Projektes liest, dann kommt man drauf, dass man da auf die Releasing Policy übergeht. Und das ist nämlich die Zukunft. Ja? Nicht nur das Publishen eines fertigen Artikels, was ein fertiger Artikel ist, nur mehr ein kleiner Teil des gesamten Forschungsprozesses, sondern eben das Releasen von Daten. Ja? Und da spielen dann so Aspekte wie Zugriffsrechte, juristische Aspekte, Urheberrechte, wer darf was mit wem sharen und so weiter eine Rolle. Ja? Also das nochmal, diese Texte der Europäischen Kommission nochmal genau durch anzuschauen und eben Beratung holen. Ja,
ja, und was glaubt ihr, ist notwendig in Sachen Lehre an den Universitäten? Es werden, also Podcast ist insbesondere für Jungwissenschaftlerinnen und Studentinnen gemacht. Was muss da geändert werden oder was sollen auch die vielleicht selber tun, um sich adäquat vorzubereiten für das Leben in der Wissenschaft?
Also für die Lehre meine ich, ist die jungen Wissenschaftler von heute und von morgen, ja, gleich von vornherein in diesen Publikationsprozess via Repository eingebunden zu werden. Gleich zu lernen, dass es wichtig ist, die Regeln zu kennen. Welche Spielregeln muss ich beachten, damit ich so schnell es geht, aber jedes mögliche Paper, das ich erzeuge, in ein Repository ablege und dabei, und das ist wichtig, die Hoheit über mein Paper behalte. Also nicht jedes mögliche im Sinne von ich gebe es und ich gebe es frei und ich verliere dann die Rechte, sondern jedes mögliche Repository, wo ich meine eigenen Copyrights auch und vor allem Verwertungsrechte behalten darf. Ja. Aber in diesen Prozess hineinzugehen von Anfang an ist extrem wichtig. Schon auf der Stufe einer Seminararbeit. Ja. Und wenn ich im Bereich Medienwissenschaften dann bei den ersten Bildern, die ich erzeuge, und wenn ich in einer Kunstuni bin, dann bei den ersten Werbespots, die ich da im Rahmen meiner Arbeit durchführe und so weiter und so fort.
Ja, ja. Ich glaube, Bedeutung werden in den nächsten Jahren auch die Open Educational Resources bekommen, also freie Lehr- und Lernmaterialien, wird sicher auch den Studentenalltag ändern. Und weil du früher noch angeschnitten hast, die Jungwissenschaftler, also wir bieten zum Beispiel für Jungwissenschaftler wirklich verschiedene Kurse an der Universität rund um das Publizieren an, ob das jetzt Open Access ist, Bibliometrie, Publikationsstrategien und ähnliches. Und ich glaube, der wichtigste Tipp für Jungwissenschaftler wäre, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und in diese Thematik Open Science einzusteigen. Nicht nur, weil es interessant ist, sondern eben, um die eigene Strategie aufzubauen und so irgendwie bestehen zu können. Ja.
Ja, als Ergänzung genau das Gleiche wie bitte das bei den Doktorandinnen der Universität Wien mit großem Erfolg, aber Es ist der Anfang. Ich glaube, dass vor allem die neue Generationen werden davon profitieren. Die anderen glauben, die wissen schon fast alles und die brauchen nichts mehr dazu. Aber dieses Prozess ist notwendig und ich glaube auch durch diese neue Möglichkeiten nicht nur. Aber ich glaube, dieser persönliche Kontakt ist sehr wichtig und man sollte wirklich in den Unterricht zu den Wissenschaftlern gehen und helfen, wenn sie in diesen Stadien, in diesen Anfang sind. Und die Leute sollen vor diesen Publisher Paris, in diesen Publisher Paris Gesellschaft, die wir leben, auch ein bisschen orientiert werden und schauen, wie sie sich verteidigen können, auch von falschen bibliometrischen Analysen oder von falschen Evaluationen und was sollten sie berücksichtigen oder nicht. Also, da sollte man diese Kritik entwickelt werden.
Okay, also, wenn es dann von euch, habt ihr noch irgendeinen Punkt, den ihr dringend loswerden wollt? Sonst möchte mich bei euch dreien bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt für diesen Podcast und mich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Es wird zu dem ganzen Podcast wie üblich eben Shownotes geben. Auf unserer Website auf Open Science ASAP wird es die Shownotes geben und eben auch den Podcast zum Downloaden. Und natürlich ist auch der Podcast selber unter einer freien Lizenz, nämlich unter Creative Commons BY, also Namensnennung, frei zur Verfügung. Ja, schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss.
Das war die vierte Open Science in Aktion Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Interview wurde geführt von Stefan Kasberger. Zu Gast waren Guido Blechel, Juan Gorreis und Paolo Budroni. Und Thema war Open Access mit Fokus auf die Uni Wien. Alle Links sowie die Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter openscienceasap.org im Bereich Social. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr dort auch diesen Podcast kostenlos abonnieren. Außerdem freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns dort auch Feedback und Kommentare hinterlasst. Dieser Podcast steht unter der Creative Commons BY Lizenz. Das heißt, ihr könnt im Prinzip damit machen, was ihr wollt, solange ihr den Namen dieses Podcasts als Quelle angibt. Genauere Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf openscienceasap.org. Abschließend geht wie immer ein besonderer Dank an die ÖH Uni Graz, die diesen Podcast finanziell unterstützt. Das war die vierte Folge von Open Science in Aktion und nächstes Mal geht es um das Thema Open Science in der Mobilitätsforschung. Zu Gast wird Anita Graser sein. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis in 2 Wochen.